gebührt alle Ehre und Anbetung. Wir loben und preisen dich für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit und für deine Gnade. Und wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, damit wir von ihm lernen können, wie wir eine Beziehung zu dir, dem himmlischen Vater, leben können. Und wir danken dir dafür, dass du ihn an unserer Stelle geopfert hast, dass der Weg frei ist zu dir, himmlischer Vater, dass wir in dieser Beziehung, in dieser lebendigen Beziehung, die du mit uns wünschst, auch leben können und dürfen. Hab Dank für dieses große Opfer, was du aus Liebe für uns gebracht hast. Und wir danken dir auch für deinen Heiligen Geist, der in unser Leben kommt, wenn wir uns für dich entscheiden und mit dir leben, der uns Dinge offenbart, der uns Dinge zeigt, der uns leitet und führt, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind, sondern dass du in uns bist und durch uns wirken möchtest. Dafür danke ich dir. Ich danke dir für das, was du uns heute Morgen mitgeben möchtest. Möchte ich bitten, dass wir unsere Ohren und Herzen weit machen, dass wir das verinnerlichen und dass du uns hilfst, es auch umzusetzen in den kommenden Tagen, in den nächsten Wochen, in den folgenden Monaten. Amen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über etwas richtig gestaunt hast. So wie die Rahel vielleicht vorhin berichtet hat über ihren Regenbogen, den sie gesehen hat. Vielleicht war es bei deinem letzten Spaziergang, wo du über die Natur, über die Schöpfung Gottes dich gefreut hast, über die Pflanzen, über die Tiere, vielleicht über die tolle Winterlandschaft, die wir auch die letzten Wochen genießen durften. Vielleicht war es auch über ein Geschenk, was du in den letzten Tagen von einer Person erhalten hast, dass du darüber gestaunt hast und dich gefreut hast. Heute wollen wir uns einen Bibeltext in der Bibel anschauen, der uns über die Größe Gottes staunen lässt. Seit Jahrtausenden von Jahren machen sich die Menschen Gedanken darüber, wer und wie Gott ist. Für einige Menschen ist Gott ein fernes Wesen, das mit ihrem eigenen persönlichen Leben nicht wirklich etwas zu tun hat. Für andere ist Gott so eine Art Erste-Hilfe-Stelle, zu der man hinkommt, wenn es einem schlecht geht. Für viele Esoteriker ist Gott so eine Art kosmische Energiequelle, die man anzapfen kann. Und für manche Intellektuelle ist Gott einfach eine Metapher, ein Sprachbild für das Unerklärliche, für das, was den Naturgesetzen widerspricht oder halt eben für das gute Prinzip. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, wer Gott ist und wie Gott ist, dann müssen wir in sein Wort, die Bibel, schauen und lesen. Denn gerade in der Bibel hat sich Gott uns geoffenbart, sodass wir ihn erkennen oder auch kennenlernen können. Und wenn wir uns für ein Leben mit Gott entschieden haben, dann haben wir auch den Heiligen Geist in uns, der uns auch das zeigt, wie und wer Gott ist. Die Bibel spricht aber auch davon, dass wir Gott in der Schöpfung, in der Natur, aber auch in der Geschichte mit Gott und den Menschen immer wieder erkennen können. Und auch das persönliche Gespräch, das Gebet mit Gott, kann uns Gott erfahrbar und erlebbar und erkennbar machen. So möchte ich mit euch heute in einen Bibeltext hineinschauen, in den Psalm 139. Denn dieser Psalm beschreibt besonders, finde ich, die Größe Gottes. König David hat diesen Psalm verfasst und er denkt in diesem Vers, im Psalm 130, darüber nach, wie Gott ist, wie er handelt und was das auch mit ihm und seiner Beziehung zu Gott zu tun hat. Und er weiß, dass Gott real und erfahrbar ist. Denn Gott ist eben kein unpersönliches, fernes Wesen, sondern ein lebendiges Gegenüber. Und Gott ist gerade erlebbar in einer persönlichen Beziehung. Und das finde ich auch unheimlich faszinierend und erstaunenswert, dass dieser große Gott, der alles geschaffen hat, das Universum mit all den Sternen und Galaxien, dass dieser Gott mit dir und mir eine persönliche Beziehung haben möchte. Er möchte uns nah sein. Er möchte sich um dich und mein Leben kümmern. Das kann man nicht immer alles so beweisen, aber man kann es erleben. Und Gottes Wunsch und Wille ist auch, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn erkennen. Das lesen wir im Psalm 146, Vers 11. Da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich glaube, dass es gut und wichtig ist, Gott besser kennenzulernen und zu erkennen. Weil es auch damit zu tun hat, was ich für eine, wenn ich da eine ganz verschobene Gottesvorstellung habe, dann prägt es auch mein Denken, mein Reden und mein Handeln. Aber wenn ich eine gute Vorstellung habe, wenn ich weiß, wer Gott ist, dann prägt es auch gut und positiv mein Denken, Reden und Handeln im Alltag. Schauen wir uns jetzt gleich mal den Psalm 139 an, wo David diese Größe Gottes bestaunt. Wenn man diesen Psalm in einen Satz zusammenfassen würde, würde ich ihn so nennen, der große Gott, der mir nah ist. Und lasst uns jetzt mal diesen Psalm anschauen, wo diese liebevolle Nähe Gottes konkret beschrieben wird von David. David teilt ihn so in 4 Abschnitte ein. In den ersten 3 Abschnitte schildert David diese persönliche Nähe, die er Gott erlebt in seiner Größe. Und im letzten und 4. Abschnitt denkt er dann darüber nach, was das für sein Leben auch zu bedeuten hat. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit Gott ist allwissend. Ich lese uns die ersten Verse aus Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. In den ersten 4 Versen, die ich gerade vorgelesen habe, bestaunt David die Allwissenheit Gottes. Er beschreibt in einigen Beispielen, wie genau Gott ihn kennt. Und Gott kennt nicht nur Davids Tun, sondern er kennt auch seine Beweggründe und seine Gedanken. Nichts ist vor Gott verborgen. Sein Sitzen, sein Stehen, sein Gehen oder sein Liegen. Selbst die Gedanken und die zukünftigen Worte sind Gott genau bekannt. Aber das löst bei David jetzt kein Erschrecken aus, dass er da Angst drüber bekommt. Oh, der große Gott beobachtet mich. Nein, es bringt ihn zum Staunen. Und wenn man sich die Verse anguckt, ein besonderes Beispiel, was auch nochmal diese Allwissenheit Gottes gut zum Ausdruck bringt, lesen wir in Vers 4. Noch bevor David ein Wort auf seiner Zunge formt, weiß Gott genau, was er sagen wird. Was ist das für ein großer Gott? Doch wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen mit dieser Allwissenheit Gottes? Wenn wir hören, dass Gott allwissend ist, dann stellen wir uns vielleicht ganz unterschiedliche oder auch viele Dinge vor, was Gott alles wissen kann. Wie viele Menschen es auf der Erde gibt, wie viele Tiere, Tierarten, die Anzahl der Sterne und der Planeten im Universum und ihre Umlaufzeiten genau kennt. Das ist sicherlich alles richtig und trifft auch zu. Aber was David noch wichtiger geworden ist oder was ihm an dieser Allwissenheit Gott besonders gut gefällt, ist das, was er in seinem Leben, eigenen Leben erkennt und was passiert und dass er erkennt, dass Gott um ihn und sein Leben weiß und dass er ihn durch und durch kennt. Dieser große Gott, der alles weiß, der allwissend ist, der kümmert sich um sein Leben und um ihn. Egal, was er tut, was er denkt, was er empfindet, Gott weiß es, Gott kennt es und er empfindet es mit. Und das bringt David so zum Staunen, der ist so überwältigt. Diese Gotteserkenntnis, diese Größe, diese Allwissenheit Gottes lässt ihn nur staunen und hält ihm den Atem an. Er bewundert es, er kann es nicht greifen. Und dieses Allwissen schenkt ihm auch Trost, dass er weiß, Gott weiß alles und er kennt mich. Und das ist auch, was mich in diesem Vers angesprochen hat, dass ich weiß, dass Gott um mich weiß, dass er mich kennt durch und durch, dass er mich trotzdem, so wie ich bin, bedingungslos liebt. Teilweise erleben wir das ja schon anders in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, da lernen wir eine Person kennen, wir sind mit ihnen länger unterwegs und sie lernt uns besser kennen, durchschaut uns und plötzlich wendet sie sich ab von uns und wir sind überrascht. Wie ist Gott doch da anders? Er kennt mich wirklich, er kennt mein Innerste, meine tiefsten Gefühle, all meine Gedanken und er sieht auch meine Abgründe, all das Schlechte, die negativen Gefühle, die Gedanken, die ich habe. Ja, Gott sieht auch meine Fehler und die Sünden, die ich heimlich tue, damit sie andere nicht mitbekommen. Und dieser Gott, der die Sünde zutiefst hasst, wendet sich dennoch nicht ab von mir. Er zieht sich nicht enttäuscht zurück, wenn ich mich fehlverhalte oder was Falsches tue. Nein, sondern er kommt mir immer wieder entgegen. Er möchte mir nahe sein, er möchte mir nachgehen und mir helfen. Das ist doch klasse. Von daher kann ich diesem Gott auch offen und ehrlich gegenüber sein. Ich brauche keine Angst vor diesem Gott zu haben, dass er sich von mir distanziert, wenn ich ihm alles offenlege und zeige, was mich beschäftigt, was mich bewegt. Gott wird nicht überrascht sein, wenn ich ihm auch meine schlechten Seiten präsentiere oder ihm Sachen sage, die nicht gut gelaufen sind. Viel zu groß ist seine Liebe zu mir, denn ich bin sein Geschöpf. Dieser große und liebende Gott hält mich und umgibt mich. Manche Christen sind ja der Meinung, dass es allein auch auf ihren Glauben ankommt. Ja, wenn ich nur genug glaube, wenn ich nur genug an Gott dranbleibe. Sie denken, dass diese Größe und Tiefe ihres Glaubens darüber entscheidend ist, wie gut die Beziehung dann zu Gott ist. Doch es hängt nicht allein alles von mir ab oder meinem starken Glauben oder tiefen Glauben. Dieser Psalm 139 zeigt nochmal sehr deutlich, dass es darauf ankommt, zu wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Gott ist der aktive Teil in der Beziehung zu uns Menschen. Natürlich braucht es auch den Glauben von unserer Seite. Wir müssen diese Liebe, die Gott uns entgegenbringt, annehmen und erwidern. Aber diese Verbindung hält und liegt in erster Linie nur an Gottes starker Hand, die uns hält, die uns schützend hält. Gott kennt jedes Detail von mir und er umschließt mich ganz. Gott nimmt mich wahr, er sieht mich, er denkt an mich, wenn ich auch nicht an ihn denke. Gott ist immer in meiner Nähe und er weiß alles von mir. Nichts geschieht, ohne dass er es zulassen würde. Egal, ob ich das jetzt gut, schlecht, positiv oder negativ empfinde. Ich darf wissen, dass ich in Gottes Hand total geborgen bin. Unendlich mehr, als bei jedem anderen Menschen auch geborgen sein kann. Der zweite Punkt, den David hier erwähnt, ist, dass Gott allgegenwärtig ist. Ich lese uns die Verse 7 bis 12. Wohin könnte ich schon gehen, um dein Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um dein Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstieg, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchtend wie der Tag. Ja, für dich wäre die tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. In diesen Versen bestaunt David also die Allgegenwart Gottes. Und er beginnt diese Verse mit einer rhetorischen und hypothetischen Frage. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? David weiß genau, dass es keinen Ort gibt, an dem man sich vor Gott verbergen kann. Seit Adam versucht immer wieder auch der Mensch, vor Gottes Angesicht sich zu verstecken oder zu fliehen. Selbst ein Jona bildete sich ein, vor Gott weglaufen zu können. Doch all diese Versuche blieben erfolglos. Ein Fliehen vor dem Gottes, sein Angesicht ist nicht möglich. Gott ist immer da und er ist überall da. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht ist oder bei uns wäre. Das schreibt auch der Prophet Jeremia. Da lesen wir, oder da schreibt er: Bin ich nicht nur ein Gott, der nah ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Sowohl also der Himmel wie auch auf der Erde und im Totenreich, überall ist Gott gegenwärtig. Der Mensch kann sich nirgendwo vor ihm verstecken. Alle Fluchtwege führen schlussendlich vor dem Angesicht Gottes. Und auch diese Allgegenwärt Gottes, die David hier bestaunt, beängstigt ihn überhaupt kein bisschen, denn er weiß, dass er in der guten Hand Gottes aufgehoben ist, dass Gott ihn führt und dass Gott ihn hält und leitet. Wenn wir dieses hören, Gott ist allgegenwärtig, weiß nicht, wie es euch damit geht, aber das ist für mich auch schwer vorzustellen. Und wie sieht es ganz konkret aus? Allgegenwärtig bedeutet konkret, dass Gott die ganze Schöpfung durchdringt. Doch vorsichtig, es bedeutet nicht, die Schöpfung ist Gott. Das glauben die Pantheisten. Das bedeutet es nicht, dass die Schöpfung Gott ist. Aber dass Gott überall in seiner Schöpfung gegenwärtig ist. Das bedeutet es. Es gibt keinen Ort auf dieser Erde und im Himmel, in der Gott nicht ist, wenn ich dort bin. Ich kann mich also seiner Gegenwart nicht entziehen oder fliehen. Denn er hält überall seine Schützenhand über mir, unter mir und um mich herum. Nichts geschieht, was er nicht zugelassen hat. Und das stimmt auch David wieder froh und dankbar, dass er weiß, dass dieser große Gott immer bei ihm ist. Egal was passiert, ob er sich gut oder schlecht verhält, nichts kann ihn von seinem Schöpfer, seinem Erlöser, Fürsorger trennen. Den dritten Punkt, den David beschreibt: Gott ist allmächtig. Das lesen wir in den Versen 3 bis 16. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar erschaffen hast. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. David hebt hier in diesen Versen ein paar Gesichtspunkte der Allmacht Gottes hervor. Nämlich er weist auf diese großartige und besondere bestimmte Schöpfungstat Gottes hin, die Entstehung eines Menschen im Mutterleib. In diesem Beispiel, was er hier beschreibt, greift er auf nochmal, wie groß Gott ist und was ihm alles möglich ist, diesen allmächtigen und herrlichen und heiligen Gott. Das Schaffen neuen Lebens an einem dunklen und verborgenen Ort erfordert riesige Kompetenz. Man kann also sagen, wer das kann, der kann alles. Auch im Zeitalter von Genmanipulation und künstlicher Befruchtung stehen wir immer noch als Menschen staunend vor dem Wunder der Entstehung eines neuen Menschen. Und David staunt über diese Macht, die Gott hat, über sein und das Leben anderer Menschen. Gott hat ihn im Mutterleib geformt und gebildet. Ja, er sah jede Einzelheit schon als Embryo. Außerdem hat Gott alle Tage seines Lebens aufgeschrieben. Und David ist sich dessen bewusst, dass Gott nicht nur in der Gegenwart, in seinem Leben am Wirken ist, sondern dass er auch schon in der Vergangenheit, damals, als er entstand, da war. Und darüber kommt David ins Preisen. Auch das ist ein Vers in dem Text, der mich angesprochen hat, wo es heißt, du bist wunderbar gemacht. Gott hat mich geschaffen. Gott hat mich gewollt. Er wusste um die Umstände, wie ich gezeugt und geboren wurde. Manche Menschen tun sich ja schwer, sich selber anzunehmen und sich zu akzeptieren, so wie sie sind. Manche haben Mühe mit sich selbst. Einiges passt ihnen an nicht, ihr Äußeres oder gewisse Charakterzüge. Dieser Psalm 139 hält uns nochmal sehr schön vor Augen, wie Gott uns sieht und wie er über uns denkt. Er sieht uns als wunderbare Geschöpfe. Und Gott hat sich sehr viel Mühe gegeben, als er damals die ersten beiden Menschen schuf. Aber auch jetzt, alle Menschen, die bisher geboren worden sind oder noch geboren werden, wurden von ihm mühevoll und einzigartig wunderbar geschaffen. David hat dieses ein bisschen verstanden. Und so kann er sagen, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Dass ich wunderbar gemacht bin. Ich frage mich, können wir das auch mit dieser Überzeugung so mitbeten? David jubelt nicht darüber, dass er perfekt ist oder dass er vollkommen ist. Das tut er nicht. Sondern er dankt seinen Schöpfer für diese Einzigartigkeit und diese wunderbare Tatsache, dass er von seinem Gott, dem Schöpfer, so gemacht worden ist, wie er ist. Und das ist auch gut zu wissen. Wir dürfen das auch für uns so annehmen, dass wir wunderbar gemacht, gewollt sind mit all unseren Ecken und Kanten, mit all unseren Stärken und Schwächen. Der vierte und letzte Punkt ist eine Schlussfolgerung Davids. Im letzten Abschnitt kommt David zu einem Fazit seines Nachdenkens über Gott. Und er schreibt in Vers 17, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. David bekennt, dass all diese Gedanken, über die er jetzt über Gott nachgesinnt hat und über die er sich geäußert hat, dass es sein Fassungsvermögen bei Weitem übersteigt. Bei all dem Nachsinnen über diese Allmacht Gottes, über die Allgegenwärtigkeit, über die Allwissenheit, kann er einfach nur staunen. Gottes Weisheit und in der Art und Weise, wie er sich zeigt, auch gerade in diesem Beispiel der Entstehung des Menschen, bewegt ihn zur Anbetung, zum Preisen und zum Loben. Und er vielleicht diese Gedanken Gottes mit Sandkörnern am Meer. Weiter lesen wir in Vers 19, schreibt David, ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen. Und ihr alle, an deren Hände Blut klebt, haltet euch fern von mir. Diese Menschen reden über dich, Gott, in böser Absicht. Sie, deine Feinde, missbrauchen deinen Namen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. David denkt hier am Ende nun nochmal über seine Feinde nach. Und er sagt Gott ganz ehrlich und offen gegenüber, was er innerlich über diese Feinde fühlt. Er merkt, dass da nämlich Hassgefühle sind. Böse Gedanken, die in ihm hochkommen, wenn er über diese Menschen nachdenkt, die ihm nichts Böses, die ihm Böses wollen, die gottlos sind oder Gott auch gegenüber böse sind. Und David macht sich nun hier Gedanken über diese Feinde, über diese gottlosen Menschen. Und es bringt ihn zum Nachdenken. Und er überlegt auch dann über sich, kann es sein, dass in meinem Herz da auch etwas versteckt ist, was bei den Feinden Gottes ist? Verhalte ich mich vielleicht auch manchmal Gott schlecht gegenüber? verhalte ich mich manchmal so, wie die Feinde sich mir gegenüber verhalten? Und als er dieses spürt, da bittet er Gott um etwas. Und das lesen wir in den Versen 23 und 24. Da schreibt David Folgendes: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Am Ende dieses Psalms geht es jetzt nochmal ganz persönlich um David und sein Herz. Und er bittet Gott nun: Gott, erforsche du mich. Gott, prüfe du mich. Und Gott, erkenne mein Herz, mein Innerstes, meine Gedanken und auch mein Lebensweg. David möchte sozusagen Gott die Erlaubnis geben, seine Schaltzentrale des Lebens näher in Betracht zu nehmen, sich anzugucken und sich darum zu kümmern. Wie es dort aussieht. Und nicht nur das, er erlaubt ihm auch, sich verändern zu lassen. Er sieht, dass vielleicht da etwas nicht in Ordnung ist. Und er hinterfragt, sind diese Gefühle meiner Feinde gegenüber Hass zu haben richtig? Und daher bringt er in dieser ehrlichen und offenen Art und Weise alles vor Gott. Er legt ihm alles hin, öffnet sein Herz und bittet Gott zu zeigen, was Gott in ihm sieht. Er sagt in eigenen Worten mal: Ich weiß nicht, ist das alles richtig, was ich hier fühle und denke? Gott, prüf das bitte nach und erkenne du. Er legt alles offen hin und er ist auch dafür bereit, sich von Gott korrigieren und leiten zu lassen. Und ich möchte uns ermutigen, hier auch von David zu lernen. Gott immer wieder alles darzubringen und darzulegen und zu sagen: Ist das alles so richtig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und wenn nicht, dann bringe ich mich bitte wieder auf die richtige Spur. Wir dürfen unserem großen Gott alles sagen. Er möchte uns gerne helfen, möchte mit uns unterwegs sein. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Der Psalm 139 ist ein Psalm Davids, der die Größe Gottes beschreibt. David erkennt etwas davon, wie Gott ist und wer er ist. Und er sinnt darüber nach, dass wenn Gott alles weiß und er allwissend ist, dann bedeutet das, dass er auch mich persönlich kennt, durch und durch. Dass er alles über mich weiß. Wenn Gott auch überall ist, dann ist er auch bei mir. Und wenn Gott allmächtig ist, dann hat er auch mich wunderbar gemacht. Ich möchte uns ermutigen, wie David, weiterhin über diese Größe Gottes nachzudenken. Und dass wir dann dadurch auch mehr und mehr noch ins Staunen darüber kommen, wie groß Gott ist, wie allwissend, wie allgegenwärtig und allmächtig er ist. Denn er ist unser Schöpfer, er ist unser Erlöser und unser Beistand, der Gedanken der Liebe für uns hat und unser Leben begleiten und führen möchte. Amen.